Guten Tag, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Bilanzpressekonferenz der Bayer AG. Schön, dass Sie heute bei uns dabei sind an einem weiteren Tag, an dem wir mit großer Sorge auf das schauen, was derzeit in der Ukraine passiert. Die Pandemie sorgt darüber hinaus dafür, dass wir unsere Bilanzpressekonferenz heute erneut als virtuelle Veranstaltung durchführen. Wir wollen das Beste daraus machen und hoffen, dass Ihnen dieses Format zusagt. Lassen Sie mich kurz ein paar Takte sowohl zu Ihren heutigen Gesprächspartnern als auch zum Ablauf sagen. Alle Vorstandsmitglieder von Bayer werden Ihnen jetzt einen Überblick über den Geschäftsverlauf im Jahr 2021 geben und über den Ausblick sowie die Schwerpunkte für das laufende Jahr sprechen. Im Einzelnen sind das der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann, Finanzvorstand Wolfgang Nickl, Rodrigo Santos, seit Anfang des Jahres Leiter der Division Crop Science, Stefan Oelrich, Leiter der Division Pharmaceuticals, Heiko Schipper, Leiter der Division Consumer Health und Sarina Lin, seit einem Jahr im Vorstand zuständig für Transformation and Talent. Wie Sie sehen, sind die meisten Vorstandsmitglieder aus unterschiedlichen Räumen zugeschaltet. Wir tun dies, weil wir uns damit an die entsprechenden Corona-Regeln halten, die bei Bayer für die gesamte Belegschaft gelten. Nach den jeweiligen Eingangsstatements stehen Ihnen alle Vorstandsmitglieder für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Sollten Sie eine Frage haben, können Sie sich bereits während der laufenden Pressekonferenz jederzeit mit der Handheben-Funktion melden. Wir registrieren dann Ihr Interesse und rufen Sie nachher auf. Bitte beachten Sie, dass wir keine Chat-Funktion anbieten. Sie haben stattdessen nachher die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt mündlich zu stellen. Was hierbei zu beachten ist, erläutere ich dann später. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich Sie noch auf die Hinweise zu den zukunftsgerichteten Aussagen sowie auf die weiteren rechtlichen Informationen aufmerksam machen. Sie sollten bitte im Zusammenhang mit den folgenden Erläuterungen beachtet werden. Damit übergebe ich jetzt das Wort an Werner Baumann.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen unseres gesamten Vorstands herzlich zu unserer heutigen digitalen Bilanzpressekonferenz. Ich freue mich, dass Sarina Lin und Rodrigo Santos heute erstmalig mit dabei sind. Wir werden Ihnen gleich vorstellen, was wir 2021 erreicht haben und wie wir auf das laufende Jahr in unseren Geschäften blicken. Doch natürlich stehen auch wir unter dem Eindruck der vergangenen Tage und blicken erschüttert und mit großer Sorge auf die Lage der Menschen in der Ukraine. Ein Angriffskrieg auf ein souveränes Land mitten in Europa. Kaum jemand von uns hätte das bis vergangene Woche für möglich gehalten. Das ist ein schwerer Schlag für die universellen Werte der Freiheit und der Demokratie. Und in dieser Situation gilt das Primat der Politik. Dies ist die Zeit für geschlossenes und entschlossenes politisches Handeln, so wie wir es jetzt sehen. Wir unsererseits tun alles, was in unserer Macht steht, um unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, Familien zu unterstützen. Ebenso arbeiten wir daran, die Versorgung der Bevölkerung mit unseren Produkten aufrechtzuerhalten, darunter lebenswichtige Medikamente und landwirtschaftliche Produkte zur Sicherung der Nahrungsversorgung. Das betrifft die Ukraine. Unsere Sorge und unser Engagement für die Nahrungssicherheit gehen aber weit darüber hinaus. Schließlich ist die Ukraine einer der größten Getreideexporteure weltweit. Außerdem haben wir begonnen, mit humanitärer Hilfe zu unterstützen, etwa mit finanziellen Spenden, wichtigen Medizinprodukten oder der Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge. Wie schon erwähnt, während der Covid-19-Pandemie erleben wir eine große Hilfsbereitschaft in unserer Belegschaft und unterstützen das als Unternehmen ausdrücklich. Es ist klar, dass der Krieg in der Ukraine derzeit alles überlagert. Dennoch möchte ich nun auf den eigentlichen Anlass unserer Veranstaltung eingehen. Zusammen als Vorstandsteam wollen wir Ihnen heute vorstellen, was wir bei Bayer 2021 erreicht haben und was wir uns für 2022 vornehmen. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann war es weit mehr als das Übergangsjahr, das wir zu Beginn angekündigt hatten. Das Geschäftsjahr war operativ und auch strategisch ein richtig gutes Jahr für Bayer. Wir sind deutlich gewachsen, wir haben unsere Innovationspipeline gestärkt und wir machen Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitszielen. Und all das zeigt, Bayer ist auf dem richtigen Weg. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung hatten wir unsere ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr im November noch einmal angepasst. Diese angepasste Konzernprognose haben wir nun nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Und was erfreulich ist, alle drei Divisionen sind 2021 dynamisch gewachsen und darüber hinaus stärker als der jeweilige Markt. Der Gesamtumsatz des Bayer-Konzerns wuchs 2021 deutlich auf mehr als 44 Milliarden Euro. Unsere zentrale Größe für das Ergebnis, das bereinigte EBITDA, lag bei etwas mehr als 11 Milliarden Euro. Wir haben trotz erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Markteinführung neuer Produkte negative Währungseffekte und erhebliche Kostensteigerungen nahezu vollständig ausgleichen können. Das Ergebnis je Aktie stieg sehr erfreulich auf 6,51 €. Wolfgang Nickel wird auf die Details gleich ausführlich eingehen. Doch nicht nur die Geschäftsentwicklung bei Bayer verdient im vergangenen Jahr einen grünen Haken. Wir haben auch deutliche Fortschritte bei Innovationen erzielt und neue Produkte auf den Markt gebracht. Zum Beispiel das Nierenmedikament Kerendia, das Sojasaatgut Intacta 2 Extend oder das Hautpflegeprodukt Bepanthen Derma. Wir haben 2021 einen Rekordwert von 5,4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert und zudem unsere Innovationskraft mit zahlreichen Akquisitionen, Beteiligungen und Partnerschaften weiter verstärkt. Unsere Einheit LEAPS bei Bayer ist inzwischen an mehr als 50 innovativen Biotech-Startups beteiligt. Als Life Sciences-Unternehmen geht es für uns darum, die riesigen Chancen zu nutzen, die sich dank modernster Technologien im digitalen Zeitalter eröffnen. Experten sprechen hier von der Biorevolution. Mit den Möglichkeiten der Geneditierung arbeiten wir im Gesundheits- und im Agrarbereich. In der Medizin forschen wir damit an der gezielten Veränderung einzelner Gene, die für Krankheiten wie Parkinson verantwortlich sind. In der Landwirtschaft können wir Pflanzen in die Lage versetzen, extremen Wetterbedingungen besser standzuhalten. Der Bereich der Klimaanpassung wird in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch bei unserer Transformation hin zu einem klimaneutralen Unternehmen kommen wir gut voran. Nachhaltigkeit ist für uns ein Kernbestandteil unserer strategischen Ausrichtung. Diese Entwicklung haben wir 2021 weiter entschlossen vorangetrieben und wichtige Fortschritte erzielt. Wir konnten 2021 unsere Treibhausgasemissionen trotz erhöhter Produktion um 11,5% senken und sind im Plan, um bis 2030 klimaneutral zu werden. Wir haben Verträge über rund 600.000 Megawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien abgeschlossen und damit deren Anteil im Strommix auf etwa ein Viertel erhöht. Wir haben einen internen CO2-Preis von 100 Euro pro Tonne festgesetzt, der in Investitionsentscheidungen einfließt und die Dekarbonisierung damit beschleunigt. Im vergangenen Jahr haben wir also wirtschaftlich zugelegt und gleichzeitig die Emissionen reduziert. Das bedeutet, wir haben Wachstum und CO2-Ausstoß entkoppelt. Auch hier sind wir auf dem richtigen Weg. Ermutigende Entwicklungen sehen wir auch bei den Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat in den USA. Der oberste Gerichtshof hat Interesse am Fall Hardeman gezeigt, indem er über den Generalstaatsanwalt der amerikanischen Regierung eine Stellungnahme der Regierung erbeten hat. Zudem haben wir zuletzt zwei Juryprozesse um Schadenersatz in Kalifornien gewonnen. Wir setzen unseren Fünf-Punkte-Plan weiter um und sind für jeden Ausgang des Berufungsverfahrens gut vorbereitet. Und nun wollen wir einen genaueren Blick auf das Geschäftsjahr 2021 werfen und dafür übergebe ich an Wolfgang Nickel. Wolfgang.
Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, Sie nun etwas ausführlicher durch unsere Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 zu führen. Werner Baumann hat es ja schon erwähnt, es war ein richtig gutes Jahr für Bayer. Beginnen möchte ich mit dem Umsatz. Bitte beachten Sie, dass wir hier die prozentualen Veränderungen wie üblich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte angeben. Der Umsatz des Bayer-Konzerns stieg im vergangenen Jahr auf 44,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von fast 9% im Vergleich zum Vorjahr. Dazu haben alle unsere Geschäfte und auch alle Regionen beigetragen. Unser Umsatz liegt damit rund 1 Milliarde Euro über unserer aktualisierten Prognose. Und das, obwohl wir, wie erwartet, mit erheblichen negativen Währungseffekten von insgesamt 1,1 Milliarden Euro umgehen mussten. Das bereinigte EBITDA vor Sondereinflüssen lag 2021 bei 11,2 Milliarden Euro und damit leicht unter dem Vorjahr. Wir haben trotz erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Markteinführung neuer Produkte, negative Währungseffekte und erhebliche, teils inflationsgetriebene Kostensteigerungen nahezu vollständig ausgleichen können. Meine Kollegen werden gleich noch auf weitere Details eingehen. Beim bereinigten Konzernergebnis je Aktie erreichten wir 6,51 Euro. Das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem der höhere Ergebnisbeitrag unseres Agrargeschäfts sowie eine positive Entwicklung des Finanzergebnisses nach Sondereinflüssen. Eine weitere wichtige Kennzahl für uns ist der freie Cashflow, also die Summe der operativen Zahlungsmittelzuflüsse abzüglich Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. Dieser Wert stieg 2021 auf 1,4 Milliarden Euro und entwickelte sich damit deutlich besser als erwartet. Trotz der höheren Zahlungen für Rechtsstreitigkeiten liegen wir damit um 5% über dem Wert des Vorjahres. Auch das unterstreicht unsere operative Stärke. Insgesamt haben wir unsere Konzernziele für das vergangene Jahr mehr als erreicht. Werner Baumann hat es bereits erwähnt. Wir hatten im Verlauf des Geschäftsjahres 2021 unsere Prognose für das Gesamtjahr zweimal nach oben angepasst. Diesen zuletzt im November angehobenen Ausblick für 2021 haben wir übertroffen. Das gilt insbesondere für den Umsatz, aber auch für das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis pro Aktie, den freien Cashflow und die Nettofinanzverschuldung. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat schlagen wir der Hauptversammlung eine Dividende von 2 Euro vor. Damit bleiben wir bei unserer Dividendenpolitik, 30-40% des bereinigten Ergebnisses je Aktie auszuschütten. Wir bewegen uns jedoch wie im vergangenen Jahr eher am unteren Ende des Korridors. Der Grund dafür ist, dass wir weiterhin so konsequent in Innovation und Wachstum investieren wollen, sowie gleichzeitig den Schuldenabbau weiter vorantreiben wollen. Wir haben im Geschäftsjahr 2021 viel erreicht, aber natürlich können wir mit dem Kursverlauf unserer Aktie nicht zufrieden sein. Der aktuelle Kurs spiegelt trotz der positiven Entwicklung seit Beginn des Jahres den wahren Wert des Unternehmens aus unserer Sicht nicht annähernd wider. Wir arbeiten hart daran, mit guten Ergebnissen und dem zuverlässigen Erreichen unserer Ziele die weitere Erholung der Aktie zu unterstützen. Damit kommen wir zur Geschäftsentwicklung unserer Divisionen. Und wir beginnen mit unserem Agrargeschäft. Der Umsatz von Crop Science wuchs um mehr als 11% auf 20,2 Milliarden Euro. In Lateinamerika und Asien-Pazifik konnten wir ein prozentual zweistelliges Wachstum erzielen. Auch in Nordamerika und der Region EMEA, also Europa, Nahe Osten und Afrika, entwickelte sich das Geschäft sehr positiv. Beim Maissaatgut konnten wir unsere Marktanteile in Lateinamerika und Nordamerika deutlich ausbauen. Zudem profitierten wir von Preissteigerungen in allen Regionen. Beim Sojasaatgut stieg unser Umsatz in Lateinamerika und auch in Nordamerika durch Mengen- und Preisausweitungen prozentual zweistellig. Ebenfalls zweistellig und unterstützt durch erhebliche Preissteigerungen wuchs unser Umsatz bei den Herbiziden. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Crop Science stieg im Geschäftsjahr 2021 um 3,6% auf 4,7 Milliarden Euro. Hier konnten wir inflationsbedingte Kostensteigerungen ebenso kompensieren wie einen negativen Währungseffekt von 387 Millionen Euro. Im Pharmageschäft haben wir 2021 gesehen, dass sich einige Bereiche deutlich von den Einschränkungen durch Covid-19 erholt haben. Das betraf vor allem die Augenheilkunde, Radiologie und Frauengesundheit. Insgesamt stieg der Umsatz von Pharma um deutliche 7,4% auf 18,3 Milliarden Euro. Im Bereich der Augenheilkunde haben wir mit unserem Blockbuster-Medikament Eylea Marktanteile hinzugewonnen. Insgesamt stieg der Umsatz von Eylea mit einem Plus von 19% sehr deutlich. Auch unser umsatzstärkstes Medikament Xarelto legte mit 6% deutlich zu. Einer Absatzsteigerung in China und Russland standen Preisrückgänge gegenüber, vor allem aufgrund der neuen Tenderverfahren in China. Darüber hinaus konnten wir einige neue Produkte sehr erfolgreich an den Markt bringen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Pharma lag 2021 bei 5,8 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahr. Grund dafür sind vor allem die Markteinführungen neuer Produkte sowie signifikante Investitionen in unsere Pharmaforschung. Bei Consumer Health haben wir 2021 erneut eine exzellente Geschäftsentwicklung gesehen. Der Umsatz stieg um 6,5% auf 5,3 Milliarden Euro. Das Momentum von Consumer Health hält damit weiterhin an, mit breitem Wachstum über alle Regionen hinweg. Der Fokus auf die eigene Gesundheit in der Pandemie hat 2021 erneut zu einem deutlichen Wachstum von 12% in der Kategorie Nahrungsergänzung geführt. In den Kategorien Dermatologie sowie Schmerz und Cardio haben wir mit einem Anstieg von 5% bzw. 8% von der Einführung innovativer Produkte profitiert. In der Kategorie Allergie und Erkältung haben wir im ersten Halbjahr 2021 vor allem durch die Covid-19-Einschränkungen eine moderate Grippesaison gesehen. Im zweiten Teil des Jahres ist diese Kategorie aber wieder stark gewachsen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen bei Consumer Health lag 2021 bei 1,2 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Anstieg um 6,8% im Vergleich zum Vorjahr. Hier konnten wir durch ein kontinuierliches Preis- und Kostenmanagement die inflationsbedingten Kostensteigerungen und negative Währungseffekte kompensieren. Soweit zu meinem Teil über die Geschäftszahlen für 2021. Und jetzt wollen wir mehr von denen hören, die unsere Geschäfte operativ führen. Und dafür übergebe ich zunächst an Rodrigo Santos.
Good morning, everybody.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Gelegenheit, über die wichtigen Entwicklungen zu berichten, die wir 2021 vorangetrieben haben, um zu einer nachhaltigen und digitalen Landwirtschaft zum Nutzen von Landwirten, Verbrauchern und des Planeten beizutragen. Wenn ich unterwegs bin und mit Landwirten spreche, bin ich immer wieder beeindruckt, wenn ich von den großen Herausforderungen höre, die sie bewältigen müssen. Erschwingliche, sichere und gesunde Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung zu produzieren und gleichzeitig mit immer extremeren Klimabedingungen und weniger Ressourcen umzugehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Landwirtschaft ein Teil der Lösung für den Klimawandel ist und dazu beitragen kann, eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu schaffen. Um dies zu erreichen, müssen wir weiterhin innovativ sein und Technologien entwickeln, die kleinen, mittleren und großen landwirtschaftlichen Betrieben auf der ganzen Welt helfen. Aus diesen Gründen war 2021 ein herausragendes Jahr für die Division Crop Science von Bayer. Wir konnten erhebliche Fortschritte in unserer Innovationspipeline erzielen. Wir haben mehr als 500 neue Saatgutsorten und mehr als 300 Neuzulassungen von Pflanzenschutzmitteln erreicht und Innovationen in den Bereichen Biologika, Biotechnologie und digitale Landwirtschaft weiter vorangetrieben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung der RNAi-basierten Maiswurzelbohrer-Technologie in Brasilien und den USA mit VT Pro 4 und SmartStax Pro. Das ist eine echte Branchenpremiere. Bei Sojabohnen haben wir mit Intacte 2 Extend auf mehr als 300.000 Hektar die dritte Generation dieser Biotechnologie in Brasilien eingeführt. In den USA haben wir Extend Flex auf rund 6,5 Millionen Hektar erfolgreich eingeführt. Im Bereich der digitalen Landwirtschaft konnten wir 2021 eine starke Ausweitung unserer Plattformen für Landwirte verzeichnen. So erreichte Climate Field View Nutzer auf mehr als 70 Millionen Hektar in 23 Ländern und wir haben jetzt 70 Partner auf der Plattform. Außerdem haben wir unseren digitalen Agrarmarktplatz Orbia in Lateinamerika ausgebaut und sind eine neue Zusammenarbeit mit Microsoft eingegangen, um unsere digitale Infrastruktur für B2B-Lösungen zu modernisieren und zu verbessern. So eröffnen sich zahlreiche neue Möglichkeiten, Landwirten wertschöpfende Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sie Daten von ihren Feldern nutzen können. Dank der digitalen Plattform konnten wir auch große Fortschritte beim Carbon Farming Programm erzielen, mit dem Landwirte durch die Anwendung nachhaltiger Praktiken Kohlenstoff im Boden binden und so zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können. Mehr als 2600 Landwirte in 10 Ländern auf der ganzen Welt nehmen jetzt am Carbon Farming Programm teil, was ein großer Erfolg ist. Wir haben auch eine neue Zusammenarbeit ins Leben gerufen, die noch weitergeht. Bayer, Amazon Web Services und Bushel haben gemeinsam das Projekt CarbonView in den Vereinigten Staaten von Amerika gestartet. Es soll die erste digitale Lösung werden, die es Landwirten ermöglicht, die CO2-Bilanz ihrer gesamten Wertschöpfungskette beim Anbau von Mais zu messen. Das erste Pilotprojekt dazu wurde vor kurzem gestartet und wir sind sehr gespannt, was als nächstes kommt. Neben dem digitalen Bereich helfen uns auch Kooperationen dabei, Innovationen für die Zukunft voranzutreiben. So investieren wir beispielsweise in Partnerschaften über unsere Leaps-Plattform und mit anderen Unternehmen in Bereichen wie der biologischen Behandlung von Saatgut, die dazu beitragen kann, Stickstoff zu binden und den Bedarf an Düngemitteln zu verringern. All diese Innovationen haben das klare Ziel, den Landwirten zu helfen, erfolgreich zu sein, und dadurch wird auch Bayer erfolgreich sein. Sie können dies deutlich an den von Wolfgang vorgetragenen Ergebnissen für 2021 sehen, wo wir ein Umsatzwachstum von 11,11% und ein EBITDA-Wachstum von 4% erzielt haben, sowie an unsere Prognose für 2022. Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Währungs- und Portfoliobereinigten Umsatzwachstum von 7% und einer EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 25-26%. Das wird uns helfen, die kontinuierlichen Investitionen in Innovation für eine nachhaltige und digitale Landwirtschaft fortzusetzen, die sowohl den Landwirten als auch der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen werden. Und damit möchte ich das Wort an Stefan und unser Pharmageschäft übergeben. Stefan, over to you.
Ich freue mich nun, Ihnen ein kurzes Update zum Pharmabereich zu geben. Über unsere Ergebnisse wurde schon gesprochen. Und natürlich freuen wir uns über das starke Wachstum. Unser Geschäft hat sich weiter von den Auswirkungen der anhaltenden Covid-19-Pandemie erholt. Dass die Zahl der Behandlungen, insbesondere in den Bereichen Augengesundheit, Frauengesundheit und Radiologie, wieder stark zugelegt hat, ist eine sehr gute Nachricht. Vor allem auch für die Patientinnen und Patienten. 2021 war ein wichtiges Jahr für die Weichenstellung unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie für die Markteinführung unserer neuen Produkte mit Blockbuster-Potenzial. Wir treiben nunmehr seit 3 Jahren eine grundlegende Transformation unseres Innovationsmodells konsequent und sehr erfolgreich voran. Wir haben in dieser Zeit mehr als 2 Dutzend Allianzen und Akquisitionen abgeschlossen. Zudem haben wir erfolgreich eine industrieführende Zell- und Gentherapie-Plattform geschaffen und uns durch den Zukauf von Vividion Zugang zu neuen Modalitäten im Bereich der chemischen Wirkstoffe ebenso verschafft. Lassen Sie mich zunächst zu den neuen Produkten kommen, die wir 2021 erfolgreich auf den Markt gebracht haben. Auf Basis sehr guter Studienergebnisse sehen wir hier inzwischen ein Spitzenpotenzial oder Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro. Wir haben zum Beispiel im Herbst 2021 unser neues Medikament Kerendia in den USA eingeführt und sind damit wieder vollumfänglich mit einem Produkt im Herz-Kreislauf-Bereich im US-amerikanischen Markt vertreten. Es ist das erste Präparat seiner Art für erwachsene Patientinnen und Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes. Weltweit leben 160 Millionen Menschen mit dieser Krankheit. Auf Basis der neuen Studiendaten haben wir in der vergangenen Woche auch die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA erhalten. Ein anderes Beispiel aus dem Herz-Kreislauf-Bereich ist das neue Medikament Verquvo gegen chronische Herzinsuffizienz. Dafür haben wir im vergangenen Jahr die Zulassung in mehreren wichtigen Märkten, inklusive der Europäischen Union erhalten. Mit einem Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro hat sich unser neues Krebsmedikament Nubeqa im ersten Jahr nach der Einführung hervorragend entwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben gestiegene Absatzmengen im US-Markt. Aufgrund des positiven Ergebnisses der Phase 3 ARASENS-Studie haben wir das Spitzenumsatzpotenzial von Nubeqa nunmehr auf mehr als 3 Milliarden Euro angehoben. Auch bei der Weiterentwicklung unserer Pipeline sehen wir große Fortschritte. Zum Beispiel bei unserem Entwicklungskandidaten Elinzanetant für die Behandlung von Frauen in der Menopause. Darüber hinaus forschen wir an einem Wirkstoff, der den Gerinnungsfaktor 11 hemmen und in den kommenden Jahr als Nachfolger für unser aktuelles Top-Produkt Xarelto auf den Markt kommen könnte. Eine Phase-3-Studie dazu soll noch 2022 starten. Im Zusammenhang mit Xarelto haben wir 2021 zudem gute Nachrichten erhalten. Im Oktober hat das Europäische Patentamt eine erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und unser Patent für die weit verbreitete einmaltägliche Verabreichung von Xarelto bis Januar 2026 aufrechterhalten. Auf der Ebene einzelner Länder kann das Patent weiterhin angefochten werden, aber insgesamt für Europa sichern wir uns damit die Exklusivität von Xarelto fast 2 Jahre länger als bisher angenommen. Wir haben uns viel vorgenommen und viel erreicht. Und bereits seit Jahresanfang haben wir weitere wichtige und gute Neuigkeiten Ihnen verkündet. Ergänzend zu unseren heutigen Aktivitäten haben wir mit der Zell- und Gentherapie einen neuen Forschungsschwerpunkt etabliert, der in der weltweiten Pharmabranche inzwischen führend ist. Dabei geht es zum einen um die gezielte Veränderung von einzelnen Genen, die für Krankheiten verantwortlich sind, sowie um den Einsatz von pluripotenten Stammzellen, die regenerative Medizin auf ein bislang unerreichtes Niveau hebt. Wir forschen so an völlig neuartigen Therapien gegen mehrere Krankheiten. Im Bereich Parkinson laufen derzeit gleich 2 unterschiedliche klinische Phase-1-Studien an Parkinson-Patienten in den USA und in Kanada. Für eine der beiden Studien erwarten wir gegen Ende dieses Jahres erste Ergebnisse. Wir haben unsere Plattform für Zell- und Gentherapie in den vergangenen Jahren durch wegweisende Akquisitionen sukzessive aufgebaut. Durch unsere neueste strategische Partnerschaft mit der Firma Mammoth Bioscience haben wir uns Zugang zu neuartigen Technologien der Geneditierung gesichert. Mammoth wurde unter anderem von der Chemie-Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna gegründet. Es ist eine weitere Partnerschaft, die uns Zugang zu den neuesten Technologien, aber auch zu den Top-Wissenschaftlern und Visionären im biotechnologischen Bereich verschafft. Gleichzeitig erhöht es unsere eigene Attraktivität als Partner in einem überaus spannenden Forschungsumfeld. Ebenso wegweisend für die Zukunft unseres Pharmageschäfts ist die Übernahme von Vividion. Die Technologie von Vividion eröffnet uns in der chemischen Pharmaforschung eine völlig neue Perspektive. Damit können wir nun vollkommen neue Zielproteine ansprechen, die bislang außerhalb unserer Reichweite lagen. Dies ist besonders relevant für spätere Anwendungen in den Bereichen Onkologie und Immunologie. Die heute veröffentlichten Zahlen für 2021 belegen, dass wir substanziell in unser Pharmageschäft und damit in die Zukunft investieren. Gleichzeitig gelingt es uns trotz der gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die Einführung von neuen Präparaten eine sehr attraktive Marge zu erzielen. Für 2022 prognostizieren wir deshalb ein Umsatzwachstum in Höhe von 3-4% sowie eine Marge von rund 32%. Wir investieren ganz bewusst in neue Technologien und neue Lösungen, die den Patientinnen und Patienten nicht nur heute, sondern auch in Zukunft helfen können. Wir setzen damit den Weg, den wir eingeschlagen haben, konsequent fort und treiben die Transformation unseres Pharmageschäfts weiter entschlossen voran. Damit übergebe ich das Wort an Heiko Schipper.
Ja, thank you, Stefan. It is now my pleasure.
Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich, Ihnen zu erläutern, wie sich Consumer Health im Jahr 2021 entwickelt hat und was wir für 2022 erwarten. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr Wir verzeichneten ein signifikantes und breit angelegtes Umsatzwachstum in fast allen Kategorien und allen Regionen, womit wir zu den führenden Unternehmen unserer Branche gehören. Darüber hinaus hat sich unsere Marge das dritte Jahr in Folge verbessert. Diese starke Leistung ist zum Teil auf die neuen Produkte zurückzuführen, die wir auf den Markt gebracht haben, einschließlich der Innovation hinter einigen unserer größten Marken. Nehmen Sie zum Beispiel Bepanthen. Mit Bepanthen Derma haben wir in Lateinamerika, Europa und Asien ein neues Hautpflegeprodukt für sehr trockene Haut eingeführt. In den Vereinigten Staaten haben wir unsere Marke Aleve mit der Einführung von Aleve X in das schnell wachsende Segment der Schmerzlinderung gebracht. Für das Jahr 2022 haben wir weitere große Innovationspläne. Der größte davon ist die Einführung der Allergiemarke Astepro in den Vereinigten Staaten. Astepro wird das erste steroidfreie Antihistamin-Spray gegen Allergiesymptome sein, das in den USA rezeptfrei erhältlich ist. Diese wichtige Umstellung des zuvor rezeptpflichtigen Produkts ergänzt unser branchenführendes Allergieportfolio und bietet einen echten Durchbruch für die 50 Millionen Amerikaner, die unter Allergien leiden. Wenn man etwas allgemeiner auf unsere Branche blickt, so erkennen immer mehr Menschen die Bedeutung der persönlichen Gesundheit. Studien zeigen, dass sich rund 70% der Verbraucherinnen und Verbraucher als Folge der Pandemie stärker auf ihre tägliche Gesundheit und ihr Wohlbefinden konzentrieren. Dieser Trend spiegelt sich in der Entwicklung unseres Geschäftsbereiches Nahrungsergänzung wider, zu dem führende Marken wie One-A-Day und Redoxon gehören. Die Kategorie wuchs 2021 um bemerkenswerte 12%, zusätzlich zu einem starken Wachstum von 23% im Jahr 2020. Ein weiterer Trend ist das Aufkommen der digitalen Technologien. Die Menschen haben heute mehr Zugang zu digitalen Gesundheitsinformationen als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Allein in Deutschland nutzen mindestens 2/3 der Menschen ihr Handy als erste Informationsquelle für die eigene Gesundheit. Das ist einer der Gründe, warum wir im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit ADA Health eingegangen sind. ADA ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ärztlichem Wissen eine Plattform zur medizinischen Bewertung entwickelt hat. Seit 2016 haben mehr als 11 Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Plattform genutzt, was ADA Health zur weltweit beliebtesten App für die Analyse von Symptomen macht. Die Plattform, die auf mehreren unserer Markenwebsites verfügbar ist, hilft den Nutzern dabei, geeignete individualisierte medizinische Informationen und Behandlungen zu finden, die durch wissenschaftliche und medizinische Expertise gestützt werden. Wir sehen auch, dass die Digitalisierung in anderen Bereichen unserer Branche eine entscheidende Rolle spielt. E-Commerce ist ein gutes Beispiel dafür, ob über große globale Plattformen oder kleinere Online-Apotheken. Mehr Menschen als je zuvor greifen über digitale Kanäle auf unsere Produkte zu. Wir haben unsere E-Commerce-Präsenz in den vergangenen Jahren deutlich gestärkt. 2021 hat der Kanal bereits 10% unseres Umsatzes ausgemacht. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Ausweitung des weltweiten Zugangs zu unseren Produkten dort, wo diese am dringendsten benötigt werden. Unser Ziel ist es, Menschen in unterversorgten Gebieten weltweit den Zugang zu Gesundheitsprodukten des Grundbedarfs zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Ziels haben wir die Nutrient Gap Initiative ins Leben gerufen. In nur einem Jahr hat die Nutrient Gap Initiative bereits 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit Gesundheitsprodukten des täglichen Bedarfs Aufklärung und Ertüchtigung erreicht. Ein wesentlicher Bestandteil ist unsere Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation Vitamin Angels. Unsere Arbeit mit ihnen zielt darauf ab, schwangere Frauen und ihre Babys mit Aufklärung und Zugang zu Multimikronährstoffen zu erreichen, die die WHO kürzlich in ihre Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufgenommen hat. Wir hoffen, dass dies bald zum weltweiten Standard der Versorgung wird. Neben der Ausweitung des Zugangs investieren wir auch 100 Millionen Euro in eine nachhaltigere Produktion unserer Produkte. Bis 2030 werden alle unsere Produktverpackungen recycelbar oder wiederverwendbar sein, denn wir glauben, dass ein gutes Geschäft, die menschliche Gesundheit und eine gesunde Umwelt Hand in Hand gehen. Wie spiegeln sich diese Pläne denn in unsere Geschäftsaussichten für dieses Jahr wider? Für das Jahr 2022 erwarten wir ein anhaltendes Wachstum in unserer gesamten Branche. Wir planen mit einem Umsatzwachstum von 4-5% erneut stärker zu wachsen als die Branche. Wir wollen die Investitionen in Innovation erhöhen, vor allem mit der Aste-Pro-Markteinführung in den USA. Wir erwarten daher eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen zwischen 22-23%, was die erhöhten Investitionen in Innovation in diesem Jahr widerspiegelt. Damit übergebe ich das Wort an dich, Sarene.
Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Lassen Sie mich zuerst unterstreichen, was Werner Baumann über unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine gesagt hat. Sie können auf uns zählen, dass wir alles tun werden, was wir können, um Sie zu unterstützen. Nun zu den Erfolgen im Jahre 2021, über die meine Kollegen gesprochen haben. Von unserer Geschäftsentwicklung bis hin zu den großen Fortschritten bei Innovation und Nachhaltigkeit. Dies war nur dank unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. Bayer hat weltweit rund 100.000 Beschäftigte, die sich mit großer Leidenschaft für unsere Kunden, unsere Vision und unsere Ziele einsetzen. Sie haben dieses Engagement, diesen Antrieb und diese hohe Einsatzbereitschaft beibehalten, obwohl sie über 2 Jahre lang mit einer weltweiten Pandemie zu kämpfen hatten. Wir sind sehr stolz und haben großen Respekt vor dem, was unsere Teams erreicht haben und sind ihnen sehr dankbar für ihre Anstrengungen. Gleichzeitig hat die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter für uns immer oberste Priorität gehabt. Wo immer möglich, haben wir die Arbeit von zu Hause unterstützt. Auch dort, wo physische Anwesenheit erforderlich ist, wie zum Beispiel in unseren Produktions- und Forschungseinrichtungen, haben wir zusätzliche Schutzausrichtung, strenge Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sowie Backup-Pläne für die Küche Infrastruktur bereitgestellt. Wir haben bei Tests geholfen und Aktivimpfungen angeboten, wo immer wir konnten. Erfreulicherweise haben unsere Maßnahmen Wirkung gezeigt. In jedem einzelnen Land, wo diese Daten vorliegen, ist die Impfquote der Bayer-Mitarbeiter höher als die nationalen Werte, zum Teil deutlich höher. Unsere freiwillige Impfkampagne war ein sehr wichtiges Element unserer Pandemieabwehr, aber sie ist nur eine der Maßnahmen, die wir seit Beginn der Pandemie ergriffen haben. Allein in Deutschland, wo wir rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, haben wir an allen größeren Unternehmensstandorten Impfstellen eingerichtet. Über 27.000 Impfungen wurden verabreicht und die durchschnittliche Impfquote an unseren Standorten liegt bei über 90%. Wir haben Hunderttausende Masken und über 500.000 Selbsttests direkt an die Beschäftigten zu Hause und an unseren Standorten verteilt. Wir sind wirklich stolz darauf, wie unsere Kolleginnen und Kollegen über sich hinaus gewachsen sind, um die Pandemie zu bekämpfen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie in Indien im Mai im vergangenen Jahr zum Beispiel haben unsere Kollegen an unserem Produktionsstandort Vapi die Stickstoffanlage kurzerhand umfunktioniert, um das örtliche Krankenhaus mit dringend benötigtem Sauerstoff zu versorgen. Das ist nur eines von zahllosen Beispielen, die zeigen, dass unsere Arbeiter unsere Vision von Health for All, Hunger for None mit Leben füllen. Tragischerweise haben wir auch Kolleginnen und Kollegen durch die Covid-19-Pandemie verloren. Wir sind natürlich zutiefst betrübt über diese Verluste und haben dafür gesorgt, dass wir den Angehörigen angemessene Unterstützung zukommen lassen. Es ist bemerkenswert, dass wir in diesem schwierigen Umfeld nicht nur weiterarbeiten konnten, sondern uns auch weiterentwickelt haben. Dies gilt umso mehr, als sich die Welt um uns herum in einem noch nie dagewesenen Tempo verändert. Werner hat es bereits erwähnt, die Biorevolution verändert die Paradigmen unserer Branchen und öffnet uns enorme Chancen. Aber um diese Chancen voll auszuschöpfen, müssen wir uns stetig weiterentwickeln. Nicht nur durch unermüdliche geschäftliche Innovation, sondern auch durch einen kulturellen Wandel, die Art und Weise unserer Zusammenarbeit neu definieren, Prozesse vereinfachen, Entscheidungen beschleunigen und unsere Teams noch vielfältiger und integrativer machen wird. Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Führungskräfte. Sie sollen ihre Teams einbinden und weiterentwickeln, das Unternehmenswachstum und ihr Umfeld mitgestalten und weiterhin Leistungen und Ergebnisse liefern. Ich freue mich auch, berichten zu können, dass wir große Fortschritte beim Erreichen unserer globalen Ziele für Inklusion und Vielfalt machen, einschließlich dem Ziel der Geschlechterparität auf allen Führungsebenen bis 2030. Wir haben nicht nur fähige weibliche Führungskräfte in Schlüsselpositionen befördert, sondern auch unsere Fähigkeiten weiter gestärkt durch Training zur Wahrnehmung von unbewussten Vorurteilen. Zudem haben wir auch mit einem Bericht zur Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern in Transparenz gehört. Die Pandemie hat das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Einstellung der Beschäftigten zu Beruf und Familie deutlich geprägt. Während wir uns darauf vorbereiten, unsere Mitarbeiter wieder ins Büro zu bringen, gibt es für uns keinen besseren Zeitpunkt, um zu prüfen, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte, die immer digitaler und flexibler wird. Gleichzeitig haben wir als wissenschaftsbasiertes Unternehmen wie Bayer die perfekte Gelegenheit, unsere Ziele und Werte weiter zu stärken und eine agile, leistungsorientierte Arbeitskultur zu fördern. Und damit übergebe ich das Wort wieder an dich, Werner.
Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, ist in unserem Unternehmen viel in Bewegung, und zwar in eine sehr gute Richtung. Es gibt viele Themen, an denen unser Team Bayer jeden Tag mit Hochdruck und mit Leidenschaft arbeitet. Und wir schauen mit Optimismus auf das Jahr 2022 und darüber hinaus. Natürlich ist der aktuelle Blick auf die Welt um uns herum aber auch mit vielen Fragezeichen verbunden. Das betrifft insbesondere in diesen Tagen die Invasion in der Ukraine. Aber auch die weitere Entwicklung der Pandemie, der Inflationsdruck in vielen Ländern oder die angespannten Lieferketten führen zu Unsicherheiten, mit denen alle Unternehmen aktuell umgehen müssen. Mit dem engeren Blick auf unsere Branchen haben Sie die Einschätzungen meiner Kollegen gehört. Wir gehen davon aus, dass das Marktwachstum in unseren Geschäften auch 2022 anhält und sich die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzt. Für Bayer insgesamt führt das konkret zu dem folgenden Ausblick, den wir zur besseren Vergleichbarkeit der operativen Entwicklung währungsbereinigt darstellen. Wir rechnen im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von etwa 46 Milliarden Euro. Dies entspricht einer währungs- und portfoliobereinigten Steigerung um 5%. Die bereinigte EBITDA-Marge erwarten wir bei etwa 26%. Auf der Basis der genannten Umsätze entspricht das einem EBITDA von etwa 12 Milliarden Euro. Für das Ergebnis je Aktie planen wir einen Anstieg auf etwa 7 Euro. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich auch sehen, wie sich der oberste Gerichtshof in den USA im Fall Hardeman entscheidet, jedenfalls was die Annahme oder Nichtannahme des Falls angeht. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir für jede Entscheidung vorbereitet sind. Wir möchten auch 2022 unserem Anspruch gerecht werden, das Leben von Menschen zu verbessern und Innovationen zu entwickeln. Der Bedarf ist größer als je zuvor. Wohl am Ende dieses Jahres werden wir die Schwelle zu 8 Milliarden Menschen auf der Erde überschreiten. Der sich verschärfende Klimawandel und die geopolitischen Spannungen erschweren die grundlegende Versorgung mit Gesundheit und Ernährung. Wir wissen um unsere große Verantwortung mit führenden Geschäften in systemrelevanten Bereichen. Und wir werden alles dafür tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Dabei ist gerade in diesen Tagen wieder klar, dass wir den Erfolg von Bayer an mehr als den guten Geschäftszahlen messen. Wir haben in der Bekämpfung der Pandemie mit dazu beigetragen, eine gesundheitliche Notlage zu überwinden. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass sich durch die Lage in der Ukraine als dem weltweit viertgrößten Lieferanten von Weizen und Mais die ohnehin schon angespannte Situation bei der globalen Nahrungsversorgung weiter verschärft. Wir bei Bayer werden als führendes Agrarunternehmen alles in unserer Kraft Stehende für die Versorgungssicherheit tun. Auch jetzt wird auf Bayer Verlass sein. Wir folgen unserer Vision Health for All, Hunger for None. Vielen Dank und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Ja, vielen herzlichen Dank und damit kommen wir nun zur Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage haben, nutzen Sie bitte die Handheben-Funktion. Ich werde Sie aufrufen, sobald Sie Ihre Frage stellen können. Wenn Sie das Wort erhalten, öffnet sich bei Ihnen ein Pop-up-Fenster. Bitte heben Sie in diesem Fenster die Stummschaltung auf und warten Sie danach 2 Sekunden, bevor Sie Ihren Namen nennen und Ihre Frage stellen können. So können wir Ihre Zuschaltung technisch aufbauen und auch sicherstellen, dass alle Ihre Frage hören können. Ihre Kamera bleibt automatisch dabei immer ausgeschaltet. Also, dann versuchen wir das jetzt einfach mal gemeinsam und die erste Frage kommt von Jonas Jansen von der FAZ.
So, ich glaube, das klappt. Können Sie mich hören?
Ja.
Sieht danach aus. Wunderbar. Genau, ich hätte zwei Fragen zu Beginn. Einmal zur Ukraine. Sie hatten es gerade schon angesprochen. In Ihrem Geschäftsbericht habe ich gesehen, dass Sie 2021 dort gerade beendet haben, also einen Produktionsstandort aufgebaut hatten für Maisgut in der Ukraine und 2021 auch in Russland begonnen haben, einen Produktionsstandort aufzubauen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie stark Sie in den jeweiligen Ländern mit Crop Science oder Pharma aktiv sind und was das jetzt gerade für Sie im Unternehmen für Auswirkungen hat? Das wäre sozusagen das Erste. Und das Zweite wäre noch mal zum Thema Glyphosat. Sie haben ja jetzt von den 138.000 angemeldeten Ansprüchen 107.000 verglichen. Und wenn ich es richtig lese, hier die Rückstellung künftiger Glyphosatklagen lag Ende des Jahres bei 7,5 Milliarden Dollar. Können Sie mal noch mal kurz für mich so eine Art Summenstrich ziehen, was bisher da geflossen ist an Vergleichen? Also bei wie viel Ausgaben Sie jetzt sind, inklusive der Rückstellung, die es noch gibt?
Ja, Herr Jansen, vielen Dank für Ihre Fragen. Machen wir gerne. Ich werde die erste Frage zur Ukraine beantworten und dann wird Wolfgang Nickel Ihre zweite Frage beantworten. In der Ukraine ist es so, dass unser Geschäft im Wesentlichen ein Agrargeschäft ist. Die Consumer Health und Pharma Anteile des Geschäfts sind etwas kleiner. Hier ist ganz wichtig zu wissen, dass unsere Saatgutproduktion bereits abgeschlossen ist und das Saatgut, was die Landwirte jetzt brauchen, bereits in den Händen der Landwirte ist. Also wir haben gerade in der Ukraine immer ein Geschäft, das zu sehr großen Teilen bereits in den ersten Monaten des Jahres letztendlich erfolgt. In Russland ist es etwas anders. Hier ist der größte Teil des Geschäftes ein Pharma- und Consumer-Health-Geschäft. Der Agrarteil unseres Geschäftes ist etwas kleiner, wobei natürlich auch klar ist, dass das Russland-Geschäft aufgrund der Größe des Landes und der Bevölkerung deutlich größer ist. Russland insgesamt macht etwa 2% des Konzernumsatzes aus mit allen Geschäften. Die Ukraine liegt bei deutlich unter 1% des Geschäftes, unserer globalen Geschäftszahlen. Und das sollte Ihnen in etwa einen Rahmen geben. Wir haben natürlich in der Ukraine sehr deutlich investiert, stehen natürlich auch insbesondere dazu, dass wir sicherstellen, dass wir die Zivilbevölkerung in beiden Ländern weiter mit unseren Produkten versorgen, denn die Leute werden weiter ihre Medizin brauchen, sie müssen weiter auch Zugang zu auch Nahrungsmitteln haben, auch über die Ukraine hinaus, die ja großer Exporteur ist, genauso gut wie Russland. Also hier ist der Fokus für uns, alles dafür zu tun, auch mit Partnern und anderen Unternehmen in der Food Chain, in der sogenannten Food Chain, um die Versorgungssicherheit beispielsweise auch in den Exportmärkten von Russland und der Ukraine, Stichwort also vor allen Dingen Nordafrika und dem Nahen Osten sicherzustellen. Wolfgang.
Ja, Herr Jansen, zu den Glyphosat-Rückstellungen vielleicht ein kurzer Rückblick. Wir hatten ja 2020 zunächst in etwa 11,7 Milliarden zurückgestellt und im letzten Jahr dann nochmal 4,5 Milliarden obendrauf gepackt, also über 16 Milliarden insgesamt. Wir denken nach wie vor, dass wir damit sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Fälle alle versorgen können, also unseren Fünf-Punkte-Plan abarbeiten können. Der Werner Baumann hat es heute Morgen auch schon gesagt, wir sind damit für jedes mögliche Outcome vom Supreme Court vorbereitet. Wir haben insgesamt über alle Rechtsfälle am Jahresende 9 Milliarden Euro in der Bilanz an Rückstellungen gehabt, wie Sie richtig sagen, ein ganz großer Teil dafür für Glyphosat. Und wie gesagt, wir sind dabei, die Fälle zu bedienen. Sie können sich vielleicht erinnern, dass wir 3,9 Milliarden Euro in 2020 ausgezahlt haben. Wie vorher gesagt, das waren 4,3 Milliarden im letzten Jahr. In diesem Jahr werden wir nochmal in etwa 2,5 Milliarden für alle Fälle zusammen in unsere Cashplanung reinnehmen. Aber die Quintessenz aus dem Ganzen ist, wir denken, dass wir absolut ausreichend zurückgestellt haben, um sowohl die verbleibenden gegenwärtigen Fälle, die 30.000 Fälle, als auch die zukünftigen Fälle alle damit zu bedienen.
Und die nächste Frage kommt von Patricia Weiß von Reuters. Frau Weiß, bitte.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ich habe drei Fragen. Bis wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung des Supreme Courts, ob die Berufung im Fall Hardeman angenommen wird? Dann würde mich interessieren, es gibt Berichte, wonach noch diese Woche der Verkauf der Sparte für Schädlingsbekämpfung an Zimmern bekannt gegeben werden soll, ob Sie das kommentieren können. Und zuletzt bemängeln Sie ja, dass der Aktienkurs nicht den Wert des Unternehmens widerspiegelt. Ein Weg, den ja viele Konzerne dafür gehen, ist Abspaltung. Von daher würde mich interessieren, ziehen Sie Abspaltungen in Betracht, vor allem von Crop Science? Vielen Dank.
Ja, Frau Weiß, vielen Dank. Ich werde dann Ihre drei Fragen beantworten. Zu Ihrer ersten Frage, wann wir mit Entscheidungen im derzeit laufenden Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA rechnen. Es ist ja so, dass der Oberste Gerichtshof zunächst den Generalbundesanwalt der Vereinigten Staaten angerufen hat, um eine Meinung der amerikanischen Regierung einzufordern. Dazu sind die Gespräche des Generalbundesanwalts oder der Generalbundesanwältin mit den Parteien bereits im Februar gelaufen. Und nun wird diese Empfehlung letztendlich aufbereitet. Da gibt es aber kein fixes Datum, bis zu welchem dann diese Empfehlung ausgesprochen sein muss. Man muss sich aber hier auf mehrere Monate einstellen. Wenn diese Empfehlung dann ausgesprochen ist, dann wird der Oberste Gerichtshof diese letztendlich mit in seine eigenen Überlegungen einfließen lassen und entscheiden, ob unser Berufungsverfahren letztendlich mit unserer Position aufgenommen wird oder nicht. Und das ist letztendlich, das sind die nächsten Schritte, wobei die Entscheidung zur Aufnahme des Verfahrens dann wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Jahreshälfte fallen wird, mit einem anschließenden Spruch in der Sache. Das zweite Thema, Verkauf Environmental Science, wir hatten ja bereits letztes Jahr bekannt gegeben, dass wir uns von diesem Geschäft, einem sehr attraktiven Geschäft, trennen zur professionellen Schädlingsbekämpfung in unterschiedlichen Industrien. Der Prozess läuft und darüber hinaus geben wir keinerlei Auskunft zu laufenden Veräußerungsverfahren. Wir haben wohl gesagt, dass wir das Verfahren dieses Jahr zum Abschluss bringen wollen, und zwar sowohl was die Auswahl eines prospektiven Käufers als auch den Abschluss der Transaktion als solche betrifft. Was den Aktienkurs angeht, hat ja bereits Wolfgang Nickel erwähnt, dass wir natürlich mit unserem Kurs trotz der guten Performance, die wir im Unternehmen haben, trotz der signifikanten Fortschritte in der Innovation, trotz der guten Nachrichten, auch was den Patentschutz des derzeit größten Produktes von Xarelto angeht, überhaupt nicht zufrieden sein können. Wir arbeiten sehr hart daran, das zu ändern, auch mit, glaube ich, einem attraktiven Ausblick, den wir für dieses Jahr haben, nach den sehr guten Geschäftszahlen des Jahres 2021 und mit dem Fokus des Unternehmens auf den Gesundheitsbereich und auch den Ernährungsbereich. Das sind ja die Bereiche, die immer wieder auch im Zentrum stehen, weil sie halt die Grundbedürfnisse der Menschen bedienen, fühlen wir uns sehr, sehr gut langfristig aufgestellt.
Gut, und die nächste Frage kommt von Annette Becker von der Börsenzeitung. Frau Becker, bitte.
So, auch ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja.
Sehr schön. Guten Morgen erstmal. Ich habe noch eine Frage zum Thema Ukraine, Russland. Können Sie einmal sagen, wenn Sie sagen 2%, Russland-Umsatzanteil im Konzern. Wie sieht das denn beim Ergebnisanteil aus und inwieweit treffen Sie Sanktionen? Sie haben ja, Herr Baumann, gesagt, dass Sie Wert darauf legen, die Zivilbevölkerung weiter zu versorgen mit Medikamenten. Kommen da die Sanktionen irgendwie dazwischen? Dann wollte ich gerne wissen, ob Sie im Zusammenhang mit diesen Aktionärsklagen, die im vierten Quartal aufgekommen sind, Vorsorge getroffen haben. Und wenn nein, warum nicht? Und dann wüsste ich gerne noch, wann Sie im Konzern die Kapitalkosten wieder verdienen möchten.
Ja, Frau Becker, auch von unserer Seite guten Morgen. Ich werde Ihre ersten drei Fragen beantworten und Wolfgang Nickel wird dann Ihre Frage zum Verdienen der Kapitalkosten beantworten. Lassen Sie mich nochmal mit der Ukraine und auch mit Russland beginnen. Was wir da sehen, hat sich ja kein Mensch, also auf jeden Fall wir nicht, noch vor zwei Wochen vorstellen können, dass wir heute mitten in Europa einen Krieg sehen, bei dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und derzeit vor Kiew steht und Kiew bombardiert. Wie immer gibt es bei solchen Auseinandersetzungen in der Regel nur Verlierer und es wird sehr, sehr oft auf dem Rücken vor allen Dingen der Zivilbevölkerung ausgetragen. Für uns ist ganz entscheidend, dass wir auch in dieser Situation alles dafür tun, um den Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland, den Zugang zu den Produkten, die sie brauchen, nach wie vor zu verschaffen. Und nochmal, es sind sehr, sehr viele Leute, die eingestellt sind auf Medikamente aus unserem Haus, aber genauso gut aus den Häusern unserer Wettbewerber. Und was ich jetzt sage, gilt, glaube ich, auch für alle anderen Unternehmen, vor allen Dingen der pharmazeutischen Industrie und auch im Agrarsektor, dass unser primärer Fokus ist, letztendlich Gesundheitsversorgung, Nahrungsversorgung in beiden Ländern sicherzustellen. Wir unterliegen aber dem Primat der Politik, wie ich es ja bereits erwähnt habe. Ja, und wir werden selbstverständlich uns an die Maßnahmen halten, die seitens der Politik in Bezug auf Zugangsbeschränkungen zu Produkten, Einschränkung des Zahlungsverkehrs und so weiter, gegebenenfalls erlassen werden. Wir werden aber auch immer wieder dafür werben, dass wir sehen, und das ist ja auch der Ziel unserer Politiker, dass wir sehen, dass die Zivilbevölkerung letztendlich nicht den größten Teil des Leidens hat, über das hinaus, was sie sowieso schon erleiden müssen. So, ich denke, damit haben wir alles gesagt, was die Ukraine und Russland angeht, auch was das Sanktionsregime angeht. Und damit übergebe ich es an Wolfgang Nickel zur Frage bezüglich der Kapitalkosten.
Ja, ich mache mal, ich glaube, da war noch eine Frage zu den Aktionärsklagen. Und ich kann das auch mit beantworten, Frau Becker, guten Morgen. Sie kennen ja die Regeln bei Rückstellungen. Es muss wahrscheinlich sein und es muss berechenbar sein. Beides ist hier nicht gegeben. Es ist definitely not more likely than not. Also wir haben keine Rückstellung dafür gebildet. Zum Thema Kapitalkosten gehen wir im Moment davon aus, dass wir in diesem Jahr mit dem gestiegenen Ergebnis von 7 Euro pro Aktie und niedrigeren Sonderaufwendungen, das waren ja in 2021 auf dem EBITDA-Level 4,8 Milliarden. Wir haben hier mehr eine Milliarde in unserer Vorschau und damit sollte es uns gelingen, die Kapitalkosten in diesem Jahr zu verdienen.
Und die nächste Frage kommt von Bert Fröndhoff vom Handelsblatt. Herr Fröndhoff, bitte.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ich muss noch mal wegen Russland fragen. Und zwar, vielleicht können Sie uns mal so ein Stimmungsbild Ihrer Mitarbeiter in Russland geben, wie Sie das so wahrnehmen, was die so gerade sagen, wie die Situation vor Ort ist. Und wird überlegt, auch deutsche Mitarbeiter schon aus Russland abzuziehen? Es gibt ja auch einige Forderungen oder Ratschläge schon in diese Richtung. Die zweite Frage ist, erwarten Sie, dass es dann auch eine Art Kettenreaktion insgesamt in der Landwirtschaft geben wird? Sie haben es ja angeschnitten, großer Exporteur Ukraine. Die Russen sind allerdings dann auch der große Lieferant von den Produkten für die Dünger, insbesondere nach Brasilien, Lateinamerika, wo Bayer ja auch sehr exponiert ist, das Geschäft, das Agrargeschäft. Entwerfen Sie da Szenarien oder fürchten Sie, dass da die Landwirtschaft auch in Mitleidenschaft gezogen wird?
Ja, guten Morgen, Herr Fröndhoff. Vielen Dank für Ihre Fragen. Was das Stimmungsbild angeht, wir haben gerade gestern mit unseren Top-Führungskräften eine Telefonkonferenz gehabt oder eine Teams-Session war es, wo natürlich auch genauso wie heute die Situation in Russland und in der Ukraine im Vordergrund steht. Zunächst ist es so, dass wir natürlich erstmal gesehen haben, dass unsere Leute in der Ukraine in Sicherheit sind. Wir sorgen dafür, dass auch über private Initiative gegebenenfalls Notunterkünfte bereitgestellt werden. Sie haben sicherlich auch in den Nachrichten gesehen, dass viele Leute große Probleme haben, an Geld zu kommen. Auch hier haben wir dafür gesorgt, dass wir seitens der Firma Barmittel für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin zur Verfügung stellen, um diese erste Not erstmal zu lindern. Und was wir in der Ukraine sehen an Betroffenheit, was wir aber auch bei ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen, die außerhalb der Ukraine arbeiten, für Bayer, ist ein unheimliches Engagement für ihre Landsleute. Wir tun darüber viel, viel mehr in allen Bereichen. Wir haben bereits die erste Nothilfe mit Spenden, also Barmittel, aber auch Medikamente auf den Weg gebracht. Wir haben ein Mitarbeiterspendenprogramm, das firmenseitig dann immer wieder gematcht wird, auf den Weg gebracht. Und hier sind also die ersten Gelder bereits eingegangen und viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben bereits gespendet, andere tun das und engagieren sich darüber hinaus natürlich auch privat in anderen Bereichen. Was die Kettenreaktionen angeht, muss man sich das wie folgt vorstellen. Sie haben auch gesehen, dass insbesondere die wehrfähige männliche Bevölkerung aus der Ukraine nicht ausreisen darf. Das heißt aber nicht, dass sie in ihren normalen Berufen ihren Tätigkeiten nachgehen, sondern sie werden im Wesentlichen zum Wehrdienst eingezogen. Und das betrifft im Prinzip alle Sektoren der Volkswirtschaft und natürlich auch unser Geschäft. Und bei uns sind auch die ersten Mitarbeiter bereits zum Wehrdienst eingezogen worden. Zweitens fehlen akut Lkw-Fahrer. Die Ukraine und Russland werden zu großen Teilen über den Landweg bedient. Und hier kommt es zu erheblichen Problemen in einer bereits vorher ohnehin angespannten Transportsituation. Aufgrund der Krise haben wir darüber hinaus gesehen, dass die Rohstoffpreise für Agrarrohstoffe auf einem bereits sehr, sehr hohen Niveau krisenbedingt nochmals nach oben geschossen sind, weil es halt Sorge gibt, neben der Trockenheit in Lateinamerika, dass Lieferunterbrechungen, Unterbrechungen in der Ernte dann halt zu weiteren Engpässen und wie bereits gesagt, es trifft dann immer die Ärmsten der Leute, insbesondere in Nordafrika und im Nahen Osten, dass es hier keine ausreichende Versorgung geben wird. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Effekte, die wir alle natürlich im Auge haben und analysieren, auch was Zahlungsverkehr und diese ganzen Dinge angeht, über die schon gesprochen worden ist. Es gibt selbstverständlich einen zentralen Krisenstab in unserem Unternehmen unter meiner Leitung mit weiteren Teilkrisenstäben, die diesem Krisenstab zuarbeiten, um die Situation bestmöglich zu managen.
Und die nächste Frage kommt von Antje Höning von der Rheinischen Post. Frau Höning, bitte.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch noch mal drei Fragen zu Russland. Einmal würde mich interessieren, was würde ein kompletter Ausschluss der russischen Banken von SWIFT bedeuten? Würden Sie dann kein Geld mehr nach Russland rein und raus bekommen? Wie stellen Sie dann die Lohnzahlung auf Dauer sicher? Dann können Sie sich einen Rückzug Bayers aus Russland vorstellen. Es geht zwar nicht um Sponsoring, sondern um Produktion natürlich bei Ihnen, aber gibt es da Pläne? Und volkswirtschaftlich betrachtet, erwarten Sie jetzt eine schwere Rezession, wie wir sie nach der Finanzkrise 2008 hatten?
Ja, guten Morgen, Frau Höning, und vielen Dank für Ihre Fragen. Es wird ja, wie wir bereits auch für Energiezahlungen und Energiebezüge gesehen haben, keine Kompletteinstellung des SWIFT-Verfahrens geben, sondern bestimmte Bereiche werden ausgeschlossen. Das gilt, was das Interesse des Westens, vor allen Dingen auch unseres Landes angeht, zunächst für Energieversorgung, dass wir nach wie vor Zugang zu Energie haben. Ich hoffe sehr, dass es auch für andere Bereiche gilt, wo lebenswichtige Produkte sowohl in die Ukraine als auch nach Russland weiter geliefert werden können sollten. Und hier steht, um es nochmal ganz klar zu sagen, für uns weniger das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass sowohl das Geschäft in Russland wie auch das Geschäft in der Ukraine relativ zum Gesamtkonzernumsatz recht klein und überschaubar sind. Aber es leben zig Millionen Menschen in beiden Ländern, die letztendlich sonst keinen Zugang zu diesen ganz, ganz wichtigen Produkten hätten. Und das ist das, was ich auch in meiner Rede gesagt habe. Dafür steht Bayer, dass wir alles in unserer Macht tun, wir Stehende tun werden mit unseren 100.000 Kolleginnen und Kollegen, um das sicherzustellen. Das beantwortet auch Ihre zweite Frage. Es gibt in Krisensituationen immer die Frage, was machen wir denn? Und für uns, auch in anderen Krisen, die wir in der Welt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, haben wir immer gesagt, wir sind als Good Corporate Citizen in diesen Ländern aktiv, um letztendlich der Bevölkerung lokal zu dienen mit unseren Produkten und natürlich auch unserer Belegschaft zu unterstützen. Und wir werden das, sofern es keine erheblichen Einschränkungen im Rahmen von weiteren Sanktionen gibt, die den Geschäftsbetrieb ganz einfach nicht mehr ermöglichen, werden das auch so beibehalten. Und das hängt ganz wesentlich daran, dass wir halt in den Bereichen Ernährung und Gesundheit unterwegs sind und damit natürlich dann auch immer die Zivilbevölkerung getroffen würde. Was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen angeht, da ist es wahrscheinlich viel zu früh. Wir haben ja über unseren Ausblick für das Jahr 2022 gesprochen. Wir schauen zunächst mal durchaus positiv und optimistisch auf das Jahr. Allerdings haben wir natürlich die möglichen Kriseneffekte aus der Ukraine-Krise, aber auch darüber hinaus, was sich daraus ergeben kann für die Weltwirtschaft, nicht eingepreist, sondern wir werden das nach dem Besten unserer Möglichkeiten versuchen zu managen und mitigieren. Und alles andere werden wir in den nächsten Quartalen sehen, Frau Höning.
Vielen Dank.
Und die nächste Frage kommt von Ludwig Burger von Reuters. Herr Burger, bitte.
Herzlichen Dank. Mir bleibt noch zu fragen, noch ganz konkret, entnehme ich Ihren Aussagen zum Zahlungsverkehr in Russland, dass das aktuell noch funktioniert. Und zweitens, vor kurzem kam die Meldung eines Force Majeure-Zwischenfalls bei einem Lieferanten, der wichtig ist für Ihre Glyphosat-Produktion. Da hatten Sie schon gesagt, das würde wahrscheinlich die Produktion von Glyphosat beeinträchtigen. Ich glaube, zu Lieferfähigkeit an die Kunden hatten Sie sich damals nicht geäußert. Können Sie uns da ein Update geben, wie die Lieferfähigkeit aussieht oder ob das Problem vielleicht schon im Griff ist? Neuigkeiten diesbezüglich. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen, Herr Burger. Was den aktuellen Zahlungsverkehr angeht, da kann Wolfgang Nickel sicher etwas dazu sagen. Und die Frage zu Force Majeure und Glyphosatproduktion und auch möglichen Lieferausfällen bei unseren Kunden wird Rodrigo Santos beantworten.
Ja, Herr Burger, Zahlungsverkehr, natürlich eine super volatile Situation. Es sind ja die russischen Banken, die vom SWIFT-System abgeklemmt sind. Also mit internationalen Banken funktioniert das schon. Sie können sich aber sicherlich vorstellen, dass wir eines dieser Krisenteams, die der Werner Baumann erwähnt hat, auf Treasury-Fragen haben. Gucken wir uns natürlich täglich an, Fragen wie FX, Fragen wie kann man überhaupt noch hedgen? Fragen wie, wie tut das die Kreditmärkte beeinflussen? Sind natürlich Themen, die wir stündlich und täglich jetzt beobachten hier. Aber im Moment funktioniert der Zahlungsverkehr noch.
So, damit rüber zu Rodrigo, bitte.
So just very briefly here.
Ja, nur ganz kurz. Wir hatten einen Lieferanten mit einem mechanischen Fehler am Produktionsstandort und das hat eine Wirkung im aktuellen Quartal, aber das ist eine kleinere Auswirkung auf das ganze Jahr gesehen und unser Lieferant wird diese Probleme beheben können und ich kann versichern, dass wir unsere Kunden da mit den Produkten versorgen werden können.
Und die nächste Frage kommt von Olaf Storbeck von der Financial Times. Herr Storbeck, bitte.
Ja, hallo, könnt ihr mich hören?
Ja. Ja.
Wunderbar. Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Treasury-Aspekt, relativ einfach. Sie sagten, offenbar im Moment scheint das ja alles noch problemlos möglich zu sein, aber es ist jetzt ja, wissen Sie schon, welche Banken genau betroffen sind und inwiefern Sie dann davon betroffen sind? Weil die große Frage, die sich mir stellt, ist, im Zweifel laufen Sie ja auf eine Situation hinaus, dass Ihre russischen Operations von Ihrem Company-wide Cashpool wahrscheinlich abgeschnitten sind, wo ich mich dann frage, wie zahlen Sie dann überhaupt Ihre Mitarbeiter dann noch? Ist das eine Frage, die sich Ihnen stellt und wie beantworten Sie die?
Ja, vielen Dank, Herr Storbeck. Klar stellen wir uns die Frage. Wolfgang Nickel wird dazu noch mal Stellung nehmen.
Ja, wie gesagt, wir arbeiten mit allen unserer 23 Relationship-Banken und im Moment sieht es so aus, als ob wir da eine Lösung haben. Natürlich ist Intercompany Financing eine wichtige Sache in dem Zusammenhang, aber eine genaue Vorhersage an diesem Zeitpunkt zu machen, kann wahrscheinlich kein deutsches oder internationales Unternehmen. Wie gesagt, das gucken wir uns stündlich an und im Moment sieht das alles recht gut aus noch.
Okay, danke.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Dostert von der Süddeutschen Zeitung. Frau Dostert, bitte. Vielleicht könnten Sie sich
entmuten. Guten Morgen.
Das klappt jetzt. Jetzt hören wir Sie. Wunderbar.
Ich habe nochmal Fragen zur Ukraine. Können Sie beziffern, wie viele Mitarbeiter Sie in der Ukraine und wie viele Sie in Russland haben und wie viele Produktionsstätten? Rechnen Sie denn in der Ukraine, gut, das Wintergetreide ist schon auf dem Acker und Sommergetreide, glaube ich, haben die ja nicht so viel, aber sie liefern ja sicher auch Pflanzenschutz. Rechnen Sie in der Ukraine mit einer Missernte, weil die Felder jetzt nicht beackert oder behandelt werden? Und dann habe ich noch eine Frage zu den Energiepreisen. Ihre Prognose geht von welchem Ölpreis und von welchem Erdgaspreis aus? Wie stark haben denn die gestiegenen Energiepreise schon das vergangene Jahr belastet und wie ist Ihr Ausblick für das laufende Geschäftsjahr? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Frau Dostert. Vielen Dank für Ihre Fragen. Lassen Sie mich mit der Belegschaftsgröße unserer Belegschaften in Russland und in der Ukraine beginnen. Wir haben rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland und etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine. Wir haben in Russland keine eigenen Produktionsstätten, aber wie bereits vorhin erwähnt, haben wir vor allen Dingen im Agrarbereich in den letzten Jahren in der Ukraine investiert und einige Produktionsstandorte, auch einen größeren zur Saatproduktion in der Ukraine. Wir liefern natürlich nicht nur Saatgut, sondern auch Pflanzenschutzmittel in die Ukraine. Wir haben zunächst mal zugesehen, dass die Bestände, die teilweise in unseren Lagern noch sind, dann auch von unserer ukrainischen Organisation im Zugriff sind. Das ist alles erledigt. Und wir beliefern oder haben bisher natürlich auch unsere Kunden beliefert, die ihrerseits natürlich bis vor einer Woche ganz normal ihrem Geschäft nachgegangen sind, auch im landwirtschaftlichen Bereich. Deswegen kann man natürlich jetzt nach einer Woche dieser kriegerischen Auseinandersetzung keine Perspektive darauf haben, ob es zu einer Missernte kommt. Das wird sehr davon abhängen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, ob die Landwirte letztendlich wieder auf ihren Feldern arbeiten und auch die Ernte einbringen können und dann im Anschluss auch das, was geerntet worden ist, sowohl lokal wie auch international zu verkaufen. Und hier habe ich ja bereits erwähnt, dass wir auch mit Partnern aus der Food Chain, also auch mit Händlern für Agrarrohstoffe eng zusammenarbeiten und dort bestmöglich zu unterstützen. Was die Energiepreise angeht, merken wir natürlich dort, wie Sie bereits erwähnt haben, die erheblichen Preisanstiege, die wir bereits im letzten Jahr gesehen haben. Das sieht man ja auch im privaten Bereich, was in diesen Märkten passiert. Und wir haben natürlich zunächst mal auf der Basis der Preise und Kosten des letzten Jahres unseren Ausblick formuliert, ja, weil das die Größenordnung war, die bekannt war. Diese krisenbedingten Spitzen, die wir jetzt sehen, sind ja, wie ich bereits erwähnt habe, in unseren Ausblick noch nicht eingeflossen. Ich werde aber durchaus auch sagen, dass wir natürlich kein so energieintensives Unternehmen mehr sind, wie wir das früher mal waren, weil wir halt die Orientierung hin in den Gesundheits- und den Agrarbereich vorgenommen haben. Das heißt, wenn Sie alle Energie- und energieähnlichen Bezüge sehen, unterhalten wir uns für den Konzern auf Jahresbasis über eine Größenordnung von etwa 500 Millionen Euro, die wir im letzten Jahr hatten. Und dieser Teil wird natürlich sich erhöhen, davon gehen wir auch aus, teilweise auch deutlich. Und wie bereits erwähnt, werden wir dann unsererseits sehen, wie wir diese Kostensteigerungen dann auch im Rahmen dessen, was wir für das Jahr 2022 versprochen haben, bestmöglich managen und mitigieren.
So, wir haben noch Raum für drei Wortmeldungen. Eine ist von Wolf von Dewitz von der Deutschen Presseagentur. Herr von Dewitz, bitte.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank Ihnen. Eine Frage zu den 1.800 Mitarbeitern, die Sie in Russland haben. Wenn Sie sagen, dass Sie da keine Produktionsstätten haben, also worauf, wo sind die Beschäftigten denn dann tätig? Und die zweite Frage ist, ganz anderer Bereich, Sie sagten, dass die Präparate für Erkältung und Grippe, dass der Bedarf wieder angestiegen ist. Können Sie dazu das etwa abschätzen? Also wie stark ist der Umsatz mit den Präparaten jetzt wieder angestiegen und wie stark ging das im Jahr 2020, also in dem ersten Corona-Jahr, bergab? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr von Drewitz. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wie bereits erwähnt, ist unser Russland-Geschäft sehr stark geprägt durch unseren Gesundheitssektor. Das heißt also vor allen Dingen Pharma und auch das Consumer Health-Geschäft, die den weitaus größten Teil unseres Geschäftes ausmachen und deswegen arbeiten in diesem Bereich, arbeitet auch der weitaus größte Teil unserer Belegschaft. Ja, dazu gehört natürlich ein Außendienst für das Consumer Health-Geschäft und das Pharma-Geschäft. Dazu gehört genauso auch unsere Infrastruktur unserer russischen Landesgesellschaft, die natürlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Geschäft unterstützt. Was die Grippesaison 2020 und 2021 und die Verschiebungen aus unterschiedlichen Gründen heraus angeht, wird mein Kollege Heiko Ripper diese Frage beantworten. Heiko, bitte.
Ja, thank you, Werner.
Vielen Dank. In der Tat, schauen wir uns die Entwicklungen 21 an, dann müssen wir eigentlich 2020 anschauen, um die Entwicklungen zu verstehen. 2020, in der ersten Hälfte, am Anfang der Pandemie, haben die Verbraucher viele Produkte für Erkältungen und Husten und so weiter. Die Pandemie war auch mit Beatmungskrankheiten zu tun. Also wir hatten sehr viel in der ersten Hälfte 2020 und dann mit 2021 haben wir in der ersten Hälfte festgestellt, dass wir einen Verfall in zweistellige Größe. Es hat praktisch fast keine Erkältungen gegeben, weil alle Masken getragen haben und man wusste, man muss auch geimpft werden und nicht einfach Erkältungsprodukte einzunehmen. 21 war negativ in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte, jetzt wo viele Länder weiter aufgemacht haben, haben wir eine Art Erholung sozusagen. Aber man muss sagen, dass Cough und Cold weiter unter dem Niveau, wo es vorher war. In der zweiten Hälfte zweistellige Zunahme im Umsatz, aber in dieser Kategorie hatten wir immer noch negative Zahlen 21. 2022 gehen wir davon aus, dass in der ersten Hälfte wir positiv sind, weil 2021 in der ersten Hälfte war das sehr niedrig und auch die Wirtschaften machen weiter auf. Wir werden also mehr haben als 20 und dann 2022 wird es etwas flach sein. 2022 wird wahrscheinlich mehr Wachstum in dieser Kategorie. Und jetzt werden weniger Masken getragen in der ganzen Welt. Und dann werden wir auch mehr Grippe sehen, leider. Und deswegen werden mehr Produkte kaufen. Wir gehen also davon aus, 2022 haben wir hohe einstelliges Wachstum oder vielleicht zweistellige Wachstumsraten.
Die nächste Frage kommt von Tim Loh von Bloomberg. Herr Loh, bitte.
Hallo, guten Morgen. Ich versuche besser zu verstehen, was für eine Auswirkung der Krieg in der globalen Nahrungsversorgung haben mag. Und also erstmal wollte ich fragen, wie es sein kann, dass Ukraine ist die viertgrößten Lieferanten von Weizen und Mais in der Welt und gleichzeitig Bayer verdient deutlich weniger als 1% der Einkünfte da. So, ich verstehe nicht genau, wie das zusammenpasst. Und da wollte ich nur wissen, also sollte es eine schlechte Ernte geben in Ukraine, Missernte oder teilweise, wie genau bei dieser Situation helfen könnte, vielleicht anderswo in der Welt? Gibt es so irgendeine Backup-Plans sozusagen? Das sind die zwei Fragen.
Ja, hallo, vielen Dank. Also die Ukraine ist ja nun mal ein agrarisch geprägter Staat mit sehr, sehr großen und sehr fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen. Und der Agrarbereich ist auch für die Ukraine der mit Abstand wichtigste Devisenbringer für dieses Land und der wesentliche Treiber des Exportes. Wir sind in der Ukraine seit vielen Jahrzehnten tätig und haben dort auch einen sehr guten Marktanteil. Wir haben aber in der Ukraine, wenn Sie sehen, was dort an Saatgut verkauft wird, was an Pflanzenschutzmitteln verkauft wird, ein etwas anderes Geschäft als beispielsweise in den USA, Kanada und Lateinamerika. Dazu kann dann Rodrigo Santos sicherlich gleich noch mal ein paar Sätze sagen, wie sich diese Geschäfte zueinander verhalten und warum dann unser Umsatz in der Ukraine für Bayer relativ klein ist, aber natürlich stark geprägt durch unser Crop Science-Geschäft, das den Löwenanteil macht. Das muss man, glaube ich, auch auseinanderhalten. Was die möglichen Krisen und Verwerfungen im Agrarbereich, in der Supply Chain, mögliche Ernteausfälle und so weiter angeht, ist es natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das hat, wenn es eintritt. Wir arbeiten ja gerade daran, dass es nicht eintritt und wir sind auch bereits vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine in Gesprächen gewesen, um hier erste Notfallpläne zu entwickeln, die wir dann auch aktivieren können. Und das ist das, was wir zurzeit tun. So, Rodrigo, vielleicht kannst du noch zwei, drei weitere Ergänzungen zum Agrargeschäft Ukraine und dann im Verhältnis zum globalen Geschäft machen für Crop Science.
Thank you, Werner. As you said.
Vielen Dank, Werner. Ukraine hat sehr viel mit Mais zu tun. Viele andere Länder sind viel diversifizierter. Und in der Ukraine, sie sind sehr wichtig als Ausfuhrland. Und wie Werner sagte, machen wir uns Sorgen nicht nur über die Ukraine, sondern die Auswirkungen weltweit. Wir sprachen auch von Düngemitteln aus Russland und Lateinamerika. Das sind unsere Sorgen. Das heißt Nahrungsmittelvorsorge. Und das werden wir auch wie in der Vergangenheit machen. Wir arbeiten sehr eng mit den Kunden zusammen, damit sie das bekommen, was sie brauchen, damit sie Nahrungsmittel erzeugen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden ganz genau aufpassen. Wie Werner mehrmals sagte, wir wissen noch nicht, was passieren wird. Wir haben die Saison in der Ukraine noch nicht angefangen, aber wir müssen ganz genau beobachten und sehr eng mit den Bauern zusammenarbeiten.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Bilanzpressekonferenz. Bleiben Sie gesund vor allen Dingen und wir wünschen Ihnen alle in diesen sehr bewegten Tagen und dieser sehr bewegten Zeit für alle einen guten Tag. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.